Umgehört, der Podcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Reptilien. Der Grund ist ganz einfach. Wir als LFULG haben vor ein paar Tagen einen Reptilienatlas für Sachsen herausgegeben. Ich spreche darüber mit zwei unserer Experten, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Dr. Ulrich Zöfel und Holger Lug. Beide sind aus dem Artenschutzreferat. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Mein Name ist Falk Hofer. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, brauche ich und vielleicht auch die Zuhörer noch eine kurze Erklärung. Was sind eigentlich Reptilien, Herr Lug?
Ja, Reptilien sind zum Beispiel Blindschleichen, Eidechsen, Schlangen, aber auch Krokodile durchaus und Schildkröten. Wir können einfach sagen, die Reptilien haben in der Stammesgeschichte bei den Wirbeltieren eine große Rolle gespielt. Sie stehen sozusagen zwischen den Amphibien, die das Land erobert haben. Das sind ja zum Beispiel Frösche, die heute noch existieren, und Molche. Und den Säugetieren, also praktisch auch uns letztlich. Und in dem Sinne sind die auch als unsere Vorfahren im weiteren Sinne dann anzusehen. Wir kamen aus der Vergangenheit noch Zeugnisse dieser Reptilienphase in Form der Saurierknochen, die wir noch überall finden, dass die Reptilien mal das ganze Land auch erobert hatten und mal eine ganz große Rolle gespielt haben. Das ist jetzt vorbei. Heute sind die Säugetiere dort in den Vordergrund gerückt.
Krokodile haben wir jetzt nicht in Sachsen, aber wenn wir jetzt uns überlegen oder über die Reptilien in Sachsen sprechen wollen, wie viele Reptilien gibt es denn eigentlich in Sachsen?
Also wir rechnen so mit 9 Arten.
9 Arten, das klingt jetzt eher wenig. Sind es wenig? Und wenn ja, warum sind es so wenig? Herr Dr. Zöfel.
Ja, das hat eigentlich mit der Wiederbesiedlung dieser Fauna nach den Kaltzeiten zu tun. Und die Reptilien haben ein recht schlechtes Ausbreitungsvermögen und auch vermehren sich ziemlich langsam. Und deswegen sind die Arten, die aus diesen Rückzugsgebieten im Süden Europas in unsere Breiten vorgedrungen sind viel weniger, als das zum Beispiel in Nordamerika der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass wir hier in Europa sehr große querstehende Gebirgszüge haben, die von den Reptilien recht schlecht überwunden werden können.
Das heißt, die Gründe dafür, dass wir in Sachsen nur in Anführungszeichen 9 Reptilien haben, die liegen schon länger zurück?
Ja.
Jetzt zum Buch, zum Reptilienatlas. Warum gibt es denn dieses Buch?
Ja, das hängt einmal damit zusammen, dass wir als Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die diese Aufgabe haben, Vorkommen und Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten zu dokumentieren. Und natürlich stehen die Wirbeltiere besonders im Fokus. Und es gibt bisher über eigentlich alle Wirbeltiergruppen schon solche Übersichten. Für die Reptilien stand das eben bisher aus. Und das dient eben auch mit dazu, dass die Öffentlichkeit allgemein informiert wird über das Vorkommen dieser Arten und die Schutznotwendigkeiten. Aber natürlich sind es auch besondere Fachinformationen, die für die Naturschutzbehörden beispielsweise wichtig sind. Es ist auch eine Dokumentation, die mit als Planungsgrundlage genutzt werden kann. Und natürlich ist es auch ein Zeitdokument, weil eben diese Fauna doch sehr stark in Veränderung in unseren heutigen Zeiten sich befindet. Und auf so ein gedrucktes Buch kann man natürlich dann immer sehr gut noch zurückgreifen. Und natürlich ist es auch ein Zeugnis einer sehr aktiven Zusammenarbeit, die hier in dem speziellen Fall mit sehr vielen Freizeitforschern stattgefunden hat, aber auch eine Zusammenarbeit zwischen Behörden, Museen und fachlichen Vereinen wie dem Naturschutzbund in Deutschland und der Gesellschaft für Herpetologie.
Also ich verstehe Sie richtig, dass wir jetzt mit dem Buch quasi eine Lücke geschlossen haben.
Ja, so ist das, ne?
Herr Dr. Zöfel, für wen ist das Buch gedacht? Richtet sich das eher an Fachleute, die damit beruflich zu tun haben, oder auch an dem Thema Interessierte?
Na, eigentlich ist es durchaus ausgerichtet auf eine breite Öffentlichkeit, also vom Schüler bis zum Rentner sozusagen. Natürlich werden zu so einem Buch mehr die greifen, die auch an der Natur interessiert sind, aufgeschlossene Naturfreunde. oder eben die spezielles Interesse beruflicherseits haben, wie Mitarbeiter in Behörden oder die sich ehrenamtlich mit dem Naturschutz beschäftigen, aber auch Mitarbeiter in Planungsbüros, die mit Fragen des Reptilienschutzes immer wieder zu tun haben oder die interessierten Feldherpetologen, das sind die Personen, die sich fachlich mit der Erfassung von Amphibien und Reptilien im Freiland befassen.
Können Sie uns bitte als nächstes erzählen, wie lang die Arbeit an dem Buch gedauert hat? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht eine Sache von Monaten war. Das hat sicher etwas länger gedauert, oder?
Ja, vor allem die Datensammlung hat sich auch gegenüber anderen Artengruppen sehr lange hingezogen. Das liegt auch mit so an Besonderheiten in der Lebensweise von den Reptilien. Sie sind oft sehr selten und eben auch sehr scheu und deswegen schlecht zu beobachten. Deswegen hat eben die Beobachtung und das Zusammentragen der Daten in diesem Fall sehr viel länger gedauert als bei anderen Artengruppen, also beispielsweise bei Amphibien, die man am Laichgewässer sehr gezielt beobachten kann. Und hinzu kamen auch im Entstehungsprozess einige Schwierigkeiten, also beispielsweise der Abschluss der Redaktionsarbeiten hat eben doch länger gedauert, sodass es also auch nochmal die Datengrundlage aktualisiert worden ist. Und leider sind auch dann im Entstehungsprozess 3 von den Hauptautoren verstorben, was natürlich auch ein Hemmnis dann bei der Bearbeitung gewesen ist.
Sie hatten es, glaube ich, nicht gesagt, über was für eine Bearbeitungszeit sprechen wir?
Die ersten Entwürfe des Manuskripts wurden bereits vor 10 Jahren vorgelegt. Und daran hat sich dann eine intensive redaktionelle Bearbeitung und auch Aktualisierung angeschlossen.
Okay, also wir haben eine lange Bearbeitungszeit, wir haben eine scheue Tierart, die Reptilien sind scheu. Das heißt, ich kann mir vorstellen, da haben auch ein paar mehr Personen dran mitgearbeitet an dem Buch.
Ja, also außer den Autoren haben eben hier in diesem Falle ungewöhnlich viele Personen Beobachtungen beigetragen. Es sind über diesen langen Beobachtungszeitraum über 1900 Personen, die als Gewährsleute gelten, die ihre Beobachtungen geliefert haben. Also das geht ja zum Teil über Meldeketten und diese Beobachtungen werden bei uns im Landesamt in der zentralen Artdatenbank gespeichert und stehen dann natürlich auch im Detail dann dort wieder zur Verfügung.
Okay, also es war schon ein ziemlicher Aufwand, die Daten zusammenzutragen und das Buch letzten Endes fertigzustellen. Dann kommen wir mal zu dem Buch und seinen Ergebnissen. Plakative Frage, wo in Sachsen gibt es denn jetzt Reptilien, Herr Lug?
Ja, Reptilien gibt es überall da, wo die geeigneten Strukturen kontinuierlich vorhanden waren und sind. Das bedeutet, Reptilien brauchen etwas, wo sie sich sonnen können. Sie brauchen in der Nähe einen Versteckplatz, wo sie flüchten können und eben die Nahrungsquellen. Und wo das 3 hintereinander, nebeneinander ganz nah ist und wo eine Kontinuität da ist, da kann man sie finden.
Gibt es jetzt in Sachsen Gebiete oder Regionen, in denen Reptilien überhaupt nicht vorkommen? Also ich rede jetzt von großflächigen Regionen, wo sie nicht vorkommen, weil es dort ungeeignet ist. Und wiederum demgegenüber gibt es Regionen, die für Reptilien besonders geeignet sind. Oder kann man davon in dem Zusammenhang jetzt nicht sprechen?
Man kann davon sprechen, dass es Unterschiede gibt. Zum Beispiel in den Bereichen, die im Flachland sind, die sind wärmer und das kommt den Reptilien durchaus entgegen. Auf der anderen Seite haben wir in Sachsen natürlich auch Arten, die also weiter in die höheren Lagen gehen und sich angepasst haben an dieses Klima. Und deswegen wird Sachsen insgesamt komplett besiedelt, aber natürlich gibt es in den tieferen Lagen durchaus ein höheres Artenspektrum.
Okay, das Vorkommen von Reptilien sagt sicher etwas über den Zustand von Natur und Umwelt aus. Nehme ich jetzt mal an, ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit den Reptilien einen wichtigen Indikator, der uns dann eine Lücke schließt, und zwar den Indikator der Grenzen und Übergänge. Also überall da, wo wir verschiedene Strukturen und Versteckplätze und alles nebeneinander haben, an kleinen Strukturen, das fällt normalerweise nicht so ins Gewicht bei anderen Artengruppen, die wir als Indikatoren haben. Und damit haben wir also eine wichtige Lücke. Also überall da, wo Strukturen, wo es ein bisschen wilder sein darf, wo Sonnenplätze sind, Versteckplätze sind, das ist das, was die Reptilien brauchen.
Jetzt konkret zu den Reptilien in Sachsen. Wie viele Reptilienarten sind in Sachsen gefährdet?
Ja, von den 9 Arten sind 5 Arten als gefährdet einzustufen oder sie sind ausgestorben. Das sind die Zauneidechse, von den Schlangen die Glattnatter, die Würfelnatter und die Kreuzotter. Und die Sumpfschildkröte ist die einzige Art, die ausgestorben ist, die einzige Schildkröte bei uns. Zwei Arten stehen auf der Vorwarnliste, also in einer Stufe, die vor einer direkten Gefährdung steht. Da sind eingestuft die Waldeidechse und die Ringelnatter. Und eine Art bisher als ungefährdet, die Blindschleiche, wenn auch sie in den letzten Jahrzehnten doch schon deutlich zurückgegangen ist. Und dann noch als neunte Art dann die Mauereidechse. Das ist eine Art, die hier ausgesetzt wurde, die nicht ursprünglich vorkommt. Deswegen wird ihr Gefährdungsgrad nicht eingestuft.
Okay, also die Gefährdungen sind von Reptilie zu Reptilie unterschiedlich. Da gibt es sicher ein paar Kriterien, um das einzuschätzen. Können Sie die kurz nennen, bitte?
Ja, das ist eine Methodik, die bundeseinheitlich angewendet wird. Und da werden verschiedene Kriterien eingestuft und man kommt dann da zur Ableitung des Gefährdungsgrades. Da spielt einmal eine Rolle die Situation des Bestandes, also ob eine Art selten oder häufiger ist. Dann spielt eine Rolle, wie haben sich die Bestände langfristig entwickelt. Da schaut man also über einen Zeitraum von etwa 100 Jahren. Wie ist die kurzfristige Entwicklung in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten? Und kommen vielleicht auch noch besondere Risikofaktoren hinzu. Das sind also die Kriterien, die man da betrachtet.
Jetzt gibt es ja sicher mehrere Faktoren, die sogenannte Hauptgefährdungsursachen sind. Anders gefragt, was gefährdet denn Reptilien in Sachsen am meisten?
Da kann man also auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Wegfall dieser vielfältigen Strukturen. Also man muss sich vorstellen, solche Böschungen, Mauern, Steinhaufen, diese vielen kleinen Räume so am Rande von Zäunen, irgendwo ein bisschen Gras stehen zu lassen, das sind alles solche Randbereiche, Saumbereiche, Brachflächen, Steinbrüche, die eben im Grunde auch mal sich selbst überlassen bleiben dürften. Wenn das wegfällt und immer weniger wird, immer mehr Ordnung geschaffen wird in unserem Sinne, dann verlieren die ihre Strukturen. Aber da kommen natürlich andere Kriterien dazu, wie zum Beispiel auch durch den Stickstoffeintrag aus der Luft dass die Vegetation einfach so dicht wird, dass sie keine Sonnenplätze mehr haben. Dann kommen eben im Hausbereich auch die Feinde dazu in Form von Katzen, die also durch das entsprechende Dichte auch gerne Blindschleichen und Eidechsen dann fangen. Und so haben wir also eine Vielfalt von verschiedenen Gefährdungsfaktoren, die da zusammenführen. Also nicht den einen, sondern eine Vielfalt von verschiedenen Faktoren.
Warum ist es jetzt wichtig, etwas zum Schutz der Reptilien zu tun und ihren Lebensraum zu erhalten, Herr Dr. Zöfe?
Ja, das ist natürlich immer so eine Frage, warum sind solche Arten wichtig, warum muss man sie erhalten? Es gibt einmal gesetzliche Verpflichtungen. Andererseits ist es natürlich auch was zu unserer Natur gehört, was uns bereichert, wenn wir solche Tiere beobachten. Also wer empfindet nicht eine Freude, wenn er eine Eidechse beobachtet? Zu Schlangen sind vielleicht die Beziehungen etwas unterschiedliches, aber auf alle Fälle haben Reptilien doch einmal etwas zwar Archaisches, aber sie sind auf alle Fälle auch was viele Menschen begeistert. Also in der Hinsicht haben sie auch ihren Eigenwert, dass man sie erhalten sollte. Und auf diese Besonderheiten, was für ihren Schutz wichtig ist, wurde ja schon eingegangen. Es sind eben oft sehr spezielle Übergangsbereiche und sehr, sehr spezielle Situationen. Also man kann solche Reptilien nicht in einer Einheitslandschaft erhalten, sondern muss eben auf ihre Lebensräume auch ganz besonders eingehen.
Gibt es denn großflächige, großräumige Schutzmaßnahmen, die wir als Freistaat Sachsen unternehmen können für Reptilien und die wir auch unternehmen? Oder ist das schwierig bis unmöglich?
Ja, einmal sind bestimmte Lebensräume, die für Reptilien wichtig sind, Bestandteil von Schutzgebieten. Also solche Naturlandschaften wie Moore oder auch Felsbereiche. Andererseits aber auch bestimmte Elemente doch auch sehr kleinflächig und Die sind auch so sozusagen mit den Standardmaßnahmen, die so im Schutz und in der Pflege von Lebensräumen angewendet werden, gar nicht so richtig im Fokus. Also man muss schon die Reptilien speziell in den Blick nehmen, um einen effektiven Schutz zu erreichen.
Ja, also da kann man einfach sagen, dass die Reptilien einen Sonderfaktor bestimmen. Das heißt, man kann ein Gebiet unter Schutz stellen, aber wenn entsprechend die kleine Struktur nicht mehr da ist, der Sonnenplatz, dann nützt das nicht viel. Das heißt also, die zeigen uns eben auf solche Lücken hin, die wir oftmals noch in unserem System haben. Und indirekt profitieren natürlich auch andere Arten von diesen Lücken, die wir sonst nicht auf dem Schirm haben, die nicht so leicht zu bestimmen sind.
Also das eine sind großräumige, großflächige Schutzmaßnahmen. Sowas ist ja vielleicht auch im Kleinen möglich. Können denn jetzt die Sachsen, kann der einzelne Bürger bei der Erfassung von Reptilienvorkommen helfen? Und wenn ja, wie ist das möglich?
Also das ist im Grunde eine Sache, die wird immer wieder durch zu Kampagnen, auch die zu diesem Atlas dann auch geführt haben, vom Landesamt oder auch von Naturschutzverbänden durchgeführt, dass man eben auch aufruft, die Bevölkerung eben bestimmte Arten zu melden. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass in Zukunft auch dieses Kreuzotter und Schlingnatter, die sehr ähnlich sind, dass die mal auf dem Fokus stehen werden. Das sind also ganz wertvoll, dass man solche Sachen auch als Foto festhält und dann eben per Internet an das Landesamt auch dann mal meldet oder an die Naturschutzverbände. Und das sind also ganz wertvolle Informationen. Also wenn einer solche Tiere gesehen hat, gerne ein Foto machen, um dann auch einen Beleg dann zu haben.
Den Kontakt dazu findet er bei uns im Internet?
Den findet er im Internet und eben bei den Regionalkoordinatoren, die man auch dort im Internet finden kann. Die meistens werden solche Vereine oder Verbände auch mit Amphibien und Reptilien zusammen erfasst. Also das läuft meistens zusammen, diese beiden Artengruppen.
Okay, jetzt wissen wir also, wie wir bei uns im Garten bei der Erfassung von Reptilienvorkommen helfen können. Das andere ist ja der Schutz. Gibt es da Möglichkeiten für mich als Privatmann, Reptilien zu schützen, den Schutz zu unterstützen?
Auf jeden Fall. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass es um die kleinen Strukturen geht. Und diese kleinen Strukturen können ja nur vor Ort von den Leuten vor Ort gemacht werden. Das sind also oftmals keine großen Sachen, sondern da geht es darum, dass mal eine Trockenmauer gemacht wird, statt die zu verfugen. Dass man irgendwie so einen Holzhaufen dann da liegt als Sonnenplatz. Dass man mal einen Gartenteich anlegt, wo die Ringelnatter auch mal irgendwie Frösche fangen kann. Das heißt also, die vielen, vielen kleinen Dinge, die man so als Bürger vor Ort tun kann, die sind in der Summe dann der Faktor, der dann dazu führt, ob die Art noch vorkommt.
Dann hoffen wir, dass wir mit dem Podcast und mit dem Reptilienatlas einen Beitrag dazu leisten können, die Reptilien wieder mehr ins Bewusstsein der Leute zu bringen und vielleicht auch, dass der ein oder andere zum Schutz beiträgt. Herr Dr. Zöfel, Herr Luke, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne, Herr Hofer.
Ja, das hat auch Spaß gemacht. Danke.
Ich will an dieser Stelle noch erwähnen, wie und wo Sie das Buch erhalten können. Der Reptilienatlas kann gegen eine Schutzgebühr von 15 Euro über den zentralen Broschürenversand des Freistaates Sachsen bestellt oder online kostenlos heruntergeladen werden. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Schauen Sie gerne mal rein. Weitere interessante Informationen zu Reptilien in Sachsen und anderen heimischen Arten finden Sie bei uns im Internet unter www.natur.sachsen.de. In der nächsten Folge geht es um den Geologischen Dienst in Sachsen. Der feiert in diesem Jahr nämlich sein 150-jähriges Jubiläum. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal beim Podcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.